Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Wenn in Armenien gewählt wird, klingt das für viele zunächst nach einem weit entfernten Ereignis, aber die Wahl in dem kleinen Land im Südkaukasus hat Auswirkungen weit über die Region hinaus. Armenien liegt zwischen Russland, der Türkei, dem Iran und Aserbaidschan, also mitten in einer geopolitisch hochsensiblen Gegend. Das Land versucht derzeit, sich aus der engen Umarmung Russlands zu lösen, den jahrzehntelangen Konflikt mit Aserbaidschan zu beenden und sich stärker Europa anzunähern. Bei der Parlamentswahl jetzt hat Ministerpräsident Nikol Pashinyan erneut einen klaren Sieg errungen. Das Ergebnis gilt als Signal für eine stärkere Orientierung Richtung Westen. Doch kann dieser Kurs gelingen? Wie reagiert Russland und droht der Konflikt mit Aserbaidschan erneut zu eskalieren? Darüber spreche ich jetzt mit dem Journalisten und Südkaukasus-Kenner Ramon Schack. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Schack, zu Beginn geben Sie uns mal einen kleinen Überblick über Armenien selber, über die Selbstwahrnehmung, die Selbstdarstellung und die Bedeutung des Landes.
Armenien liegt im Südkaukasus und ist eines der ältesten christlichen Länder der Welt. Russland, und da müssen wir kurz auch in die Geschichte gehen, war immer die Schutzmacht Armeniens. Wenn wir uns an den Zerfallsprozess des Osmanischen Reiches erinnern, gegen Ende des Ersten Weltkrieges, der flankiert wurde von der Entstehung der Sowjetunion und das alles umrundet von dem Massaker an den Armeniern in Ostanatolien, war Russland seit dem Zeitpunkt und auch schon zuvor immer eine Schutzmacht, was auch mit der orthodoxen Glaubenszugehörigkeit zusammenhängt. Die Tatsache, dass Armenien jetzt unter seinem Premierminister den Weg nach Westen geht, hat verschiedene Ursachen. Aber ich möchte vorweg feststellen, dass diese Westorientierung natürlich nicht den Fluch der Geografie, den Armenien zweifelsohne ausgesetzt ist, überwindet. Die angestrebte EU-Mitgliedschaft, die sicherlich noch in weiter Ferne liegt, aber wir wissen ja auch, dass EU und NATO-Osterweiterung heute Hand in Hand gehen, würde natürlich dazu führen, dass die EU-Außengrenze dann am Iran endet, am Nordiran und auch in Aserbaidschan. Armeniens Westorientierung, wenn man so möchte, die Armenier selbst waren immer kulturell westorientiert. Ich erwähnte schon das älteste christliche Land der Welt, aber auch die Diaspora von 9 Millionen Menschen. Armenien selbst hat noch knapp 3 Millionen Einwohner, also weniger als Berlin, auf einer Fläche von 30.000 Quadratkilometer, so groß wie Brandenburg ungefähr, hat natürlich dafür Sorge getragen, dass es einen regen Austausch zwischen Los Angeles, wo Hollywood-Stars wie Cher oder Frankreich, ein zweites großes Land der Diaspora, Charles Aznavour, der Chansonnier, als natürlich auch Russland, wo Millionen Armenier leben, hat immer dazu geführt, dass Armenien im Austausch mit der Welt stand. Das wird sich durch diese Wahl nicht ändern. Der Premierminister hat gewonnen, weil Russland 2021, als Armenien von aserbaidschanischen Drohnen, die über die NATO-Partner Türkei geliefert worden sind, quasi militärisch vernichtet worden ist und Nagorno-Karabach aufgegeben werden musste im Rahmen einer ethnischen Flurbereinigung. Man hat damals gemerkt, Russland hat als Schutzmacht nicht intervenieren können und war auch mit dem Ukraine-Krieg natürlich beschäftigt und hatte nicht die militärischen Kapazitäten. Die tiefe Verbundenheit vieler Armenier zu Russland wird dadurch aber nicht unterminiert. Da sollte man sich in Brüssel, Berlin oder sonst wo keiner Illusion hingeben.
Somit haben wir auch die geopolitische Relevanz von Armenien jetzt geklärt. Das ist die Bedeutung, die das Land für uns hat, wenn wir von außen drauf schauen. Aber welche Bedeutung hatte die Wahl für die Armenier?
Für die Armenier ist es heute so, wie auch für viele Menschen im Westen, aber speziell im postsowjetischen Raum, dass sie den Wahlen und dem Geschick ihrer Politiker wenig Spielraum einbetten. Momentan birgt natürlich der Weg nach Westen immer noch die Hoffnung, dass es da Erleichterungen gibt, Reiseerleichterungen und dass die EU vielleicht auch finanziell gewisse Probleme lösen kann, die in Armenien zweifelsohne vorhanden sind. Ich glaube aber, dass erstmal Probleme kommen, denn wenn Russland seine Sanktionspolitik fortsetzt, nämlich den Boykott oder die Einschränkung armenischer Produkte auf dem russischen Markt, wie der berühmte Cognac, als auch Gemüse und Obst, wird das für die landwirtschaftlich orientierte Wirtschaft in Armenien gravierende Folgen haben. Wir werden sehen, wie sich dieser Westweg Armeniens auszahlt. Und, Sie hatten es erwähnt, Baku, Aserbaidschan und die Türkei haben ja nur diesen Friedensvertrag zugestimmt, wenn Armenien drakonischen Maßnahmen bereit ist zu unterzeichnen.
Ministerpräsident Nikol Pashinyan hat erneut gewonnen. Wer ist dieser Mann und warum polarisiert er die armenische Gesellschaft so stark?
Ich weiß gar nicht, ob er das tut, aber auf jeden Fall galt er als Reformer. Zu Beginn seiner ersten Amtszeit hat er dann viele Erwartungen enttäuscht. Es gab sehr viel Protest auch gegen ihn und durch das Drama, eines der vielen Dramen in der armenischen Geschichte, der Verlust von Nagorno-Karabach, das ja ein de facto Regime war, also kein Bestandteil Armeniens offiziell, aber natürlich kulturell, und der Flucht der gesamten Bevölkerung aus Nagorno-Karabach überwiegend ins armenische Mutterland, hatte sich die Lage wirklich verschärft. Die Armenier mussten erkennen, dass Russland diesmal nicht zur Hilfe kam, also machte es Sinn, sich andere Freunde zu suchen. Und der Westen hat natürlich ein Interesse, einen Keil zu schieben, wenn man auf die Karte guckt, zwischen Russland und Iran. Und da eben liegt der Südkaukasus, eine Region zwischen dem Schwarzen Meer und dem Kaspischen Meer, die von einer geopolitischen Bedeutung ist, die den meisten bei uns noch gar nicht bewusst ist.
Viele Beobachter sehen in diesem Wahlergebnis auch eine Zustimmung zum Friedens- oder Annäherungskurs gegenüber Aserbaidschan. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ich war im März in Kasachstan und hatte dort Gelegenheit, mit Kolleginnen und Kollegen sowohl aus Armenien als auch aus Aserbaidschan zu sprechen, die sich untereinander gut verstanden und einhellig der Meinung waren, diese Kriege müssen ein Ende finden, sie haben uns nur geschadet. Also natürlich ist auch für viele Armenier diese geografische Isolation zwischen den potenziellen Feindmächten Türkei und Aserbaidschan, die ja das armenische Staatsgebiet quasi erwürgen, bedrohlich und auf Dauer nicht auszuhalten. Die Grenze zwischen Türkei und Armenien ist eine der letzten geschlossenen Grenzen in der Region. Der Blick der Armenier von der Hauptstadt bei klarem Wetter auf den Berg Ararat, dem heiligen Berg der Armenier, ist immer ein Zeichen dieser schmerzhaften Ausgangslage, der schon auf türkischem Territorium liegt, aber deutlich sichtbar ist. Und natürlich erhoffen sich viele Armenier, wenn die Grenze zur Türkei öffnet wird, natürlich einen wirtschaftlichen Aufschwung, verbesserte Verkehrsinfrastruktur. Sie müssen sich so vorstellen, Armenien ist eher länglich von der geografischen Fläche, wenn Sie auf die Karte schauen. Nach Georgien im Norden und nach Iran im Süden sind die Grenzen relativ offen. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch Iran dazu beigetragen hat, dass Armenien in den 90er Jahren überleben konnte. Alleine deshalb schon, weil Lieferwagen und so weiter und Versorgung durch Iran stattfand. Im Iran gibt es eine lebhafte armenische Gesellschaft und die Verbindung zwischen Iran und Armenien waren immer sehr herzlich. Selbst der ermordete Revolutionsführer Khamenei schwärmte immer noch von den Armeniern, mit deren Sprache er gern lernen wollte.
Mhm. Welche Vor- oder Nachteile hätten denn die Großmächte EU, NATO, Amerika und Russland von einer Annäherung oder von Frieden zwischen Armenien und Aserbaidschan und überhaupt von der Wahl von Paschinyan?
Also wir müssen zwei Schablonen auflegen. Einmal die turanische, die turksprachige Welt, die natürlich für die Armenien im Wege steht bei der Ausdehnung von der Türkei, Mittelmeer hin zum Kaspischen Meer und dann weiter nach Zentralasien. Das sind ja alles Turkvölker. Dieser riesige Raum von Westchina bis nach Nordzypern an die Badestrände der deutschen Touristen. Und diese Planspiele sind natürlich dazu da, und Armenien stand dem im Weg oder steht dem im Weg. Deshalb ist ja auch eine Forderung der Kriegssiegner, dass ein kleiner Korridor geschlagen werden muss, der das armenische Staatsgebiet durchschneidet, was viele Armenier mit großer Sorge sehen, in dem türkische Züge und Verkehrswege bis Aserbaidschan fahren können. Das ist natürlich für das Land eine, ich finde, geopolitische Gefahr. Aber gut, momentan kann Armenien sich nicht darauf verlassen. Übrigens, wenn man sagt, Russland hat es verraten, der Westen hat Jahrzehnte zugeguckt. Aserbaidschan war dabei, westliche Politiker, vor allem die CDU, zu schmieren. Da gab es ja gewisse Skandale, wenn wir uns erinnern. Und auch den TV-Sender TV Berlin, der lange Zeit auf der Lohnliste Aserbaidschans stand. Das kann man alles nachlesen. Insofern hat man im Westen auch lange geschwiegen, selbst die Partei mit dem C im Namen, die Christdemokraten. Aber das ist jetzt auch schon vergessen. Wir leben in kurzzeitigen Epochen und Armenien hat eigentlich keine andere Wahl, als am besten zwischen den Fronten sich zu etablieren.
Sie hatten es schon erwähnt, Armenien war jahrhundertelang eng an Moskau gebunden und Russland war die Schutzmacht Armeniens. Und jetzt scheint man sich von Moskau ein bisschen zu lösen. Warum wenden sich viele Armenier von Russland ab? Oder ist das gar keine Entscheidung gegen Russland, sondern für eine spezifisch armenische Entscheidung?
Also in westlichen Medien wird gerne triumphal verkündet, Putins Niederlage etc. Liegt aber daran, dass ein historisches Bewusstsein und auch Kenntnis der Region in westlichen Redaktionsstuben kaum vorhanden ist und man Wunschdenken praktiziert. Also ich hatte schon erwähnt in diesem kurzen Exkurs, dass die Beziehungen zwischen Armenien und Russland älter sind als die aktuelle geopolitische Ausgangslage und die wird sich auch nicht so schnell ändern. Im besten Fall könnte Armenien eine neue strategische Option gewonnen haben. Das würde aber nur funktionieren, wenn Türkei und Aserbaidschan wirklich diese Friedensofferte offen halten. Wir wissen, dass die Türkei als NATO-Mitglied schon ihre eigene Politik betreibt und nicht auf den Oberbefehl aus Washington oder Brüssel wartet.
Es kam jedenfalls Protest aus Russland. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Sacharowa hat gesagt, Moskau sei der Ansicht, dass die Parlamentswahl vor dem Hintergrund eines beispiellosen Drucks auf die Opposition und durch Einmischung des Westens stattgefunden hat. Und die Wahl habe gezeigt, wie polarisiert die armenische Gesellschaft geworden sei. Ist da was dran?
Ja, mit Sicherheit wurde Druck ausgeübt, wurden NGOs aktiviert, ist Geld geflossen. Das war ja auch in Georgien so, mit gegenteiligem Effekt. Ich warne davor, dass so eine Westorientierung pauschal Frieden und Glück und Wohlstand bringt. In Georgien hat sich das Gegenteil erwiesen. Das Land ist geografisch fragmentiert. Abchasien und Nordossetien sind immer noch nicht Teil des Staatsgebietes, wie Georgien es sich wünscht. Auch Georgien ist abgesunken in der Bevölkerung auf ca. 300 Millionen Einwohner. Der demografische Aderlass nimmt weiter zu. Und der einzige starke Player in der Region Südkaukasus ist Aserbaidschan, eine starke Militärmacht, auch mit Israel verbündet und ein Land, das in Erdgas und Erdöl nur schwimmt und dadurch auch finanzielle Kapazitäten hat, militärisch weiter aufzurüsten. Nein, also wie gesagt, es ist ein Ausdruck der Verzweiflung. Und wer glaubt, durch diese Öffnungen nach Westen, in Anführungszeichen, bricht das Paradies aus der Erde. Und das kann auch das Gegenteil der Fall sein. Wir müssen abwarten.
Okay, aber das ist interessant. Armenien orientiert sich also zunehmend Richtung EU und Richtung Westen. Was versprechen sich die Menschen davon?
Naja, natürlich in erster Linie Reiseerleichterungen, wirtschaftlichen Aufschwung, das Übliche verspricht man sich davon. Und natürlich hoffentlich auch Sicherheit, wobei ich nicht weiß, wie das funktionieren soll. Die Türkei ist ja NATO-Mitglied und hat trotzdem aktiv an dem Feldzug gegen Armenien mitgeholfen, indem sie NATO-Drohnen geliefert hat und die armenische Armee platt gemacht hat. Also insofern hoffen die Leute in erster Linie auf Stabilität, auf Frieden und auf wirtschaftliche Prosperität. All dies ist in Armenien nur in Ansätzen vorhanden.
Können Europa und die USA Armenien dann überhaupt schützen oder die Unterstützung bieten, die Russland bisher geliefert hat, zumindest theoretisch?
Das glaube ich nämlich nicht. Das ist hochinteressant, wenn man sieht, wie auch die USA nach ihrem Überfall auf den Iran, in Amerikas Krieg am Persischen Golf, bisher gescheitert sind, ihre Kriegsziele zu erreichen. Und dann die Frage ist, wie man Armenien, ein strategisch so isoliertes Land, verteidigen möchte. Und gegen wen? Gegen das NATO-Land Türkei möchte man es verteidigen? Es ist ja auch ein bisschen widersprüchlich. Und es reiht sich ein in die Idiotien und Widersprüche der westlichen Geostrategie, die eigentlich keine Geostrategie ist, sondern eine Ansammlung von Impulsen und Emotionen, die sich leider zum Nachteil des Westens und der Welt erweisen.
Wenn Sie auf die kommenden 12 Monate blicken, worauf werden Sie als Journalist und Südkaukasus-Kenner ganz besonders achten? Woran wird sich entscheiden, ob Armenien tatsächlich vor einem historischen Neuanfang steht, einem positiven?
Es wird in erster Linie an der Reaktion Russlands und der EU liegen. Ich darf aber noch erwähnen, dass natürlich russische Truppenkontingente weiterhin in Armenien, gerade im Süden des Landes, stationiert sind und bisher keine westlichen Truppen. Das wird auch so leicht nicht passieren. In erster Linie versucht man natürlich in Brüssel oder hofft sich damit Moskau einen Stich sonst wohin zu versetzen. Aber da überschätzt man sich wieder bei Weitem. Das wird so nicht passieren. Wenn man schon, wie gesagt, den Ukraine-Krieg nicht so steuern können möchte, wird man erst recht dort nicht aktiv werden. Man berührt auch damit viele strategische Interessen. In erster Linie kann Brüssel, wenn es möchte, auf die Türkei einwirken. Ob die hört, ist eine andere Geschichte. Da werden wir sehen, die Türkei wird natürlich Gegenleistungen verlangen, wie auch bei anderen Kompromissen mit der EU. Und dem kommt man dann weiter entgegen, nicht auch ohne dabei die eigenen Werte, die man gegenüber Moskau propagiert, immer weiter zurückzufahren.
Sagt der Journalist und Südkaukasus-Kenner Ramon Schack. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.